Nehemia-Buch. Wir werden heute in Kapitel 11 und in Kapitel 12 sehen, wie Jerusalem wieder besiedelt wurde, wie die Mauer um Jerusalem herum eingeweiht wurde. Und in Kapitel 13, da sehen wir dann, wie Nehemia, nachdem er eine gewisse Zeit wieder in Babylon war, zurückgekommen ist und dann gewisse Missstände im Volk und im Haus Gottes beseitigen musste. Und mir ist es auch ein Anliegen, wenn wir heute diese drei Kapitel betrachten, dass wir darauf achten, was hat es uns zu sagen, gerade auch im Blick auf gelebte Hingabe an unseren Herrn und auch mit Blick auf unseren Dienst im Reich Gottes. Zu Beginn möchte ich aber gerne, weil es ja heute der letzte Teil vom Nehemia-Buch ist, möchte ich noch gerne einen Rückblick machen, was war bisher geschehen. Und da ja heute Kinder mit im Gottesdienst sind, habe ich auch ein paar Bilder mitgebracht. Da machen wir jetzt einfach mit ein paar Bildern einen Rückblick. Was haben wir bisher im Buch Nehemia gelernt? Es war ja so, dass die Bevölkerung von Juda circa 140 Jahre vor Nehemia weggeführt worden war aus seinem Land, das Volk. Es war ein Gericht Gottes und so gab es drei Deportationswellen, wo das Volk Juda weggeführt wurde nach Babylon. Aber nach den ersten 70 Jahren, da wurde es den ersten Juden vom babylonischen König erlaubt, wieder nach Juda zurückzukehren und sie sollten dort wohnen und vor allem auch den Tempel wieder aufbauen. Das Buch Nehemia selber beginnt dann wiederum weitere 70 Jahre später. Und zwar als ein Bruder von Nehemia und einige seiner Freunde nach Susa auf die Burg zu Nehemia kamen und ihm berichtet haben, wie es in Jerusalem aussieht. Ja, sie sagt, die Tore sind verbrannt, die Mauern sind eingerissen. Ja, ein schlechter Zustand in der Stadt Jerusalem. Nehemia, der ja auch der Autor des Buches ist, er war zu dieser Zeit Mundschenk beim König von Babylon und lebte dort eben auf dieser Burg Susa. Nachdem Nehemia diese traurige Nachricht erhalten hatte, da hat er zuerst einmal tagelang, kann man von ihm lesen, darüber geweint, über diesen Zustand Jerusalems, hat Buße getan, auch stellvertretend für das Volk, für die notvolle Situation. Aber er erkannte auch, dass Gott ihn jetzt gebrauchen möchte, um nach Jerusalem zu gehen und die Stadt wieder aufzubauen. Als Nehemia dann wenig später vor den König kam, als Mundschenk, hat der König ihn gefragt, warum er denn so traurig dreinblicken würde. Das war wahrscheinlich von ihm gar nicht gewohnt. Und hat ihm eben gesagt, ja, dass er gerne nach Jerusalem würde, wie seine Stadt Jerusalem. Er hat sich mit dieser Stadt identifiziert, mit seinem Volk identifiziert, wie alles im Argen liegt und wie er dort gerne hingehen würde, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und das Schöne ist, dieser König von Babylon, er ließ ihn daraufhin nach Jerusalem ziehen und er stattete ihn sogar noch mit allem aus, was er brauchte, ja, mit Baumaterial, damit er den Plan des Wiederaufbaus ausführen konnte. In Jerusalem angekommen hat Nehemia dann zuerst einmal bei Nacht diese Stadtmauer besichtigt, wie sie da im Argen lag. Daraufhin hat er dann die Leute dort zum Wiederaufbau aufgerufen. Aber gleich nachdem Nehemia dort in Jerusalem war, wurde er von den Feinden Judas argwöhnisch beäugt. Und als sie dann sogar noch von seinen Aufbauplänen mitbekamen, da haben sie ihn verspottet und verachtet. Aber als sie sahen, der Bau schreitet fort, als die Mauer dann bis zur Hälfte wieder aufgebaut war, da verschworen sich die Feinde gegen Jerusalem. Nehemia ließ daraufhin dann Tag und Nacht Wachen aufstellen und die Bauarbeiter mussten dann sogar tagsüber, wenn sie an der Mauer bauten, mit der einen Hand haben sie ihr Werkzeug in der Hand gehabt um die Mauer zu bauen, und in der anderen Hand hatten sie eine Waffe, um jederzeit verteidigungsfähig zu sein, falls der Feind angreift. Leider herrschte dann aber auch schon bald unter den Zurückgekehrten in Juda eine soziale Ungerechtigkeit von den Zurückgekehrten. Da gab es eben auch Reiche und Ärmere, und da fingen die Reichen an, im eigenen Volk die Armen auszubeuten und unterdrückten sie. Nehemia hat daraufhin dann einen allgemeinen Schuldenerlass erlassen und ging mit gutem Beispiel voran, indem er es dann sogar auf seine Einkünfte, die ihm eigentlich als Statthalter zugestanden wären, verzichtet hat. Die Feinde Judas, sie blieben weiterhin natürlich eine große Bedrohung, aber trotzdem vollbrachte Nehemia mit dem Volk die eigentlich fast unvorstellbare Leistung, in nur 52 Tagen die Mauer um Jerusalem herum wieder aufzubauen. Nehemia erließ daraufhin dann auch Vorschriften, wie die Tore und Mauern zukünftig bewacht werden sollten, und man entdeckte auch das Gesetz Gottes wieder neu, was dann einen geistlichen Aufbruch im Volk zur Folge hatte. Und das ganze Volk hat sich dann unter freiem Himmel und am Wassertor an der Stadtmauer versammelt. Esra hat dort von einer Kanzel aus, das ist übrigens das erste Mal, dass eine Kanzel in der Bibel erwähnt wird, von einer Kanzel aus dem Volk das Gesetz vorgelesen. Ihn haben dann auch noch die Priester und Leviten unterstützt beim Vorlesen und beim Auslegen des Wortes. Und zwar heißt es dort, dass sie das Wort so auslegten, damit das Volk es verstand. Sollte übrigens auch jeder Ziel jeder Predigt sein, das Wort so auszulegen, dass es verstanden wird. Und daraufhin erkannte das Volk sich im Licht Gottes, tat Buße, und man machte sogar einen schriftlichen Bund mit Gott, wo man sich gegenüber Gott und seinem Wort zur Treue verpflichtet hat. Und jetzt kommen wir tatsächlich schon zu dem Abschnitt von heute, nämlich zu Kapitel 11 bis 13. Kapitel 11 beginnt so: Und die Oberen des Volkes wohnten in Jerusalem, das übrige Volk aber warf das Los darum, wer von jeweils 10 nach Jerusalem in die heilige Stadt ziehen sollte, um dort zu wohnen, und die 9 in den anderen Städten. Wie vorher schon erwähnt, Jerusalem war von Anfang an von den Feinden bedroht. Und dies hat eben dann doch viele Juden, die zurückgekommen war, veranlasst, lieber auf dem sicheren Land zu wohnen, als in dieser ständig bedrohten Stadt Jerusalem. Aber Nehemia war es ein Anliegen, dass diese Stadt wieder bevölkert wird, eben auch, falls der Feind mal angreift, um sie auch verteidigen zu können. Und so wurden Lose geworfen, wer vom Land in die Stadt ziehen soll. Und zwar jeder 10. sollte dann in die Stadt ziehen, damit die Stadt wieder bevölkert ist. Aber interessant ist, in Vers 2, da lesen wir, es gab sogar solche, die freiwillig vom Land in die Stadt gingen. Vers 2, und das Volk segnete all die Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Ist noch ein interessanter Gedanke, da gab es tatsächlich welche, die freiwillig, darf ich mal so sagen, sich dieser Gefahr der ständigen Bedrohung und vielleicht sogar eines Angriffs durch Feinde zur Verfügung stellten, um in Jerusalem zu wohnen. Ich denke, da darf man sagen, das war gelebte Hingabe. Wenn eben unser Thema heute heißt Hingabe im Reich Gottes, dann zeigen uns diese Männer, was Hingabe bedeutet. Ich habe es mal für mich so definiert: sich trotz Gefahren und Herausforderungen freiwillig der Sache Gottes zur Verfügung zu stellen. Das ist gelebte Hingabe. Für mich ist das übrigens auch ein Bild auf Jesus hin. Auch er wusste, dass sein Kommen auf die Erde mit Gefahren und Herausforderungen verbunden ist. Und nicht nur mit Gefahren und Herausforderungen, sondern sogar er wusste, dass sein freiwilliges Kommen mit dem Tod am Kreuz enden wird. Und trotzdem verließ er freiwillig den sicheren Himmel, um der Sache Gottes zu dienen, nämlich zu uns Menschen zu kommen, um uns von unseren Sünden zu befreien, um uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Paulus schreibt dazu in Galater 1, Vers 4, Jesus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Jesus gab sich freiwillig hin, er starb stellvertretend den Tod, den wir eigentlich durch unsere Sünden verdient hätten. Freiwillig. Aber die Apostelgeschichte 3, Vers 19 zeigt uns dann auch, es braucht auch noch etwas von unserer Seite, um gerettet zu werden. Dort steht, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Die Bibel nennt es auch Bekehrung. Das heißt, dem Ruf Gottes zur Umkehr folgen, seine Sünden bekennen und Jesus in sein Leben einlassen. Und wer das tut, wird gerettet. Wer das tut, bekommt neues, ewiges Leben. Wichtig ist aber auch, Bekehrung hat auch Folgen. Jesus sagt dazu in Matthäus 16, Vers 24, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Weil Jesus aus Liebe zu uns sein Leben für uns gegeben hat, dürfen auch wir aus Liebe und Dankbarkeit uns dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Sprich, Hingabe, Leben. Jemand hat es mal so beschrieben, wir nehmen ein leeres Blatt Papier und unterschreiben unten rechts mit unserem Namen und dann übergeben wir Jesus dieses Blatt Papier und sagen zu ihm, Herr, fülle du dieses Papier aus und was immer du darauf schreibst und was du von mir möchtest, meine Unterschrift bleibt darunter. Das ist Hingabe. Diese Hingabe, das Kreuz Jesu nachzutragen, hat der Evangelist Isaac Blessed in seinem Leben wortwörtlich umgesetzt. Ich habe von ihm gelesen, habe da ein Bild von ihm mitgebracht. Er wurde für seinen unerschütterlichen Glauben an Jesus bekannt. Und er kam eben dieser Aufforderung, Jesus das Kreuz nachzutragen, ja, wortwörtlich nach. Er hat circa 40 Jahre seines Lebens der Verbreitung der Botschaft von Jesus verbracht. Er hat dabei zu Fuß circa 300 Länder durchquert und circa 55.000 Kilometer zurückgelegt zu Fuß und hat immer dieses Kreuz mitgetragen und die frohe Botschaft von Jesus Christus den Menschen weitergegeben. Jetzt im Januar habe ich von ihm gelesen, dieses Jahr im Januar, da trat er mit 84 Jahren seine letzte Reise an, nämlich die Reise heim zu dem, an den er geglaubt hat. Ja, dieser Isaac Blessed, er hat dieses Jesus nachfolgen, das Kreuz tragen, wortwörtlich genommen. In Vers 2 finden wir noch einen ermutigenden Aspekt, nämlich wer Hingabe lebt, wird gesegnet sein. Vers 2. Und das Volk segnete all die Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Und wer auch heute freiwillig aus Liebe zu Jesus Hingabe praktiziert, wird auch gesegnet sein. Womit? Er darf sich der wiederhergestellten Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel erfreuen. Er darf dann Gottes Gnade und Gottes Führung im Alltag erleben. Und er weiß, dass er am Ende, wie Isaiah blessed, zu seinem Vater im Himmel heimgehen darf. Heimgehen an einen Ort, von dem es in der Offenbarung 21 heißt, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Darf ich es mal so zusammenfassen? Das ist die Hoffnung der Christen. In den Versen 3 bis 24 von Kapitel 11, da erfolgt dann eine Aufzählung von all den Männern, die jetzt in Jerusalem gewohnt haben. Ich habe den Eindruck, der Nehemia steht mir relativ nahe. Ich habe auch den Eindruck, ja, er war so ein bisschen ein Mann der Statistiken. Ja, da wurde alles statistisch erfasst. Es wurden auch dann die Männer in den weiteren Versen erfasst, die außerhalb noch von Jerusalem wohnten. Es waren übrigens noch circa 90% des Volkes, wohnte außerhalb von Jerusalem in den Städten auf dem Land. Und Kapitel 2 beginnt dann im ersten Teil damit, da werden dann noch alle Priester und Leviten aufgezählt, namentlich erwähnt, die auch mit nach Judäa zurückgekommen waren. Und im zweiten Teil von Kapitel 12 wird es jetzt wieder interessant und spannend. Da wird uns nämlich jetzt von der Wiederherstellung, von der Einweihung der wiederhergestellten Mauer berichtet. Vers 27. Und bei der Einweihung der Mauer holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten, mit Freuden, mit Danken und Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Ich denke, ein riesiges, großes Einweihungsfest, wo das ganze Volk dabei war. Ich denke, auch heute feiert man hier und dort noch gerne Einweihungsfeste, wenn irgendein Bauwerk zum Beispiel fertiggestellt wird. Da habe ich neulich in der Zeitung bei uns gelesen, wie tatsächlich an unserem Ort in Markstadt eine kleine Betonbrücke, die über ein kleines Rinnsal führt, fertiggestellt wurde. Und selbst bei diesem Mini-Projekt von dieser kleinen Brücke über dieses Rinnsal kam sogar der Landrat und hat das rote Band durchschnitten. Um das, darf ich es mal so sagen, Brückchen einzuweihen. Interessant war übrigens auch noch, diese kleine Brücke umzubauen, zu erweitern. Statt der geplanten 6 Wochen hat man dann schlussendlich 6 Monate gebraucht. Aber es war immer noch ein Grund, ein Einweihungsfest zu feiern. Ganz anders bei der Wiederherstellung der Mauer in Jerusalem. Ich denke, das war gegenüber dem Brückchen in Markstadt geradezu ein Mammutprojekt. Und dort konnte, wie wir es eingangs schon gesehen haben, durch den Eifer des Volkes tatsächlich in 52 Tagen die ganze Mauer um Jerusalem herum wiederhergestellt werden. Und da war dann ein Einweihungsfest wirklich angebracht. Die Verse 27 bis 43 beschreiben dann die Einweihung der Mauer Jerusalems. Was aber bei dieser Beschreibung, wenn man die mal durchliest, ganz deutlich zum Auskommen, dass bei aller Freude, die da zum Ausdruck gebracht wurde durch ja so einen Umzug, da ist eine Gruppe auf der einen Mauer, auf der einen Seite der Mauer Richtung Tempel marschiert, auf der anderen Seite, da wurden Instrumente gespielt, da wurde gefeiert. Was aber dort doch zum Ausdruck kommt, es ist immer wieder der Dank gegenüber Gott, der im Mittelpunkt stand. Gott hatte sich wieder über sein Volk erbarmt. Der Tempel war das geistliche Zentrum wieder geworden. Die Mauer Jerusalems war errichtet und eben auch durch den geistlichen Aufbruch, den wir ab Kapitel 8 Vers und Kapitel 9 sehen, ja, es hat dazu geführt, dass die Freude am Herrn wieder pulsierte. Gott hatte sich über sein Volk erbarmt. Der Dank und die Freude wird dann im Vers 43 beschrieben, im Kapitel 12. Und es wurden an diesem Tage große Opfer dargebracht und sie waren fröhlich, Denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, sodass sich auch Frauen und Kinder freuten und man hörte die Freude Jerusalems von ferne. Nun, was möchte das uns sagen? Was können wir da wieder auf uns heute übertragen? Juda war dankbar und freute sich, weil es nach Buße und Umkehr wieder unter Gottes Gnade und Segen stand. Und auch wir haben doch allen Grund zur Freude, weil wir durch Jesus Christus Zugang zur Gnade Gottes finden durften und unter seinem Segen leben dürfen. Juda war dankbar und freute sich, weil der wiederhergestellte Tempel wie das geistliche Zentrum wurde, wo man Gott begegnen konnte. Und da dürfen auch wir dankbar sein, eigentlich noch viel mehr dankbar sein, weil wir nämlich zu jeder Zeit und an jedem Ort vor den Gnadenthron Gottes treten dürfen. Johannes 4, Vers 23, da steht: Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Auch wir dürfen solche Anbeter sein. Aus Dankbarkeit, was der Herr für uns getan hat, ihn anbeten. Im persönlichen Leben und als Gemeinde. Juda war dankbar und freute sich, weil die Mauer wiederhergestellt war. Die Mauer Jerusalems, sie war ja schlussendlich Schutz gegen Feinde. Auch wir dürfen dankbar sein, weil Gott selbst eine Schutzmauer um uns herum ist. Um uns als Gemeinde, um uns auch persönlich. So wie es in Zachariah 2, Vers 9 heißt: Doch ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein, und will mich darin herrlich erweisen. Wie schön, wenn wir das auch in der Gemeinde erleben dürfen, wie Gott eine Mauer ist, die schützt, und wie er in unserer Mitte ist, um uns zu segnen. Oder auch wie es im Psalm 139, Vers 5 heißt: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und deshalb dürfen wir auch in unseren Zusammenkünften unsere Dankbarkeit, so wie das Volk damals, unsere Dankbarkeit dem Herrn gegenüber zum Ausdruck bringen. Und diese Freude, die können wir zum Beispiel im Gemeindegesang zum Ausdruck bringen, fröhlich mitsingen, uns an den Instrumenten freuen, die den Gesang begleiten. Eben wie damals, da wurden auch jede Menge Instrumente eingesetzt, um Gott zu loben. Unsere Dankbarkeit darf auch in der Predigt zum Ausdruck kommen, in unserem Gebet, in der Anbetung zum Ausdruck kommen. Und eben, was auch noch ganz wichtig ist, unsere Dankbarkeit darf auch in unserem persönlichen Leben, im Alltag zum Ausdruck kommen. Ich denke, manchmal werden Christen heute in unserer Gesellschaft als solche wahrgenommen, die einfach, wie soll ich sagen, ständig vielleicht irgendwo angespannt sind, die vielleicht mit einem ernsten Gesicht durch die Zeit laufen. Und da müssen wir einfach darauf achten, dass es uns als Christen eben nicht wie in folgender Begebenheit geht. Die Frau eines englischen Generals, die hat ja auch etwas Sinn für Witz und Humor. Sie war einmal im Zug unterwegs und danach hat sie erzählt, ein Mann saß uns gegenüber und wir dachten zuerst, er sei ein Christ. Aber später fanden wir heraus, dass er nur eine Magenverstimmung hatte. Also für diese Frau waren Christen solche, die so daherkommen, als hätten sie eine ständige Magenverstimmung. Und deshalb lasst uns immer wieder bewusst machen, Wem Gott zum Vater geworden ist, der ist doch an der Quelle der echten und vor allem auch ewigen Freude angekommen. Eine ewige Freude deshalb, weil Gott ewig ist. Die Freude, die wir hier oft kennen, die sind oft so zeitlich und so begrenzt. an manchen Dingen. Ja, wir dürfen uns freuen, aber sie sind oft sehr zeitlich begrenzt. Und echte Freude, sie darf sich dann auch in unserem Gesichtsausdruck widerspiegeln. Passt eigentlich noch ganz gut. Heute Morgen sagte meine Frau zu mir beim Frühstück: Thomas, in letzter Zeit schaust du eigentlich nicht so arg fröhlich drein. Hat sie mich ertappt. Ja, ich denke, mein gesundheitlicher Zustand so in den vergangenen Monaten, wenn man die Gesellschaft heute hineinschaut, da ist eigentlich nicht immer gerade zum Lächeln. Und doch, das, was ich jetzt sage, sage ich zuerst mir. Wir haben auch in solchen Zeiten allen Grund zur Freude. Da besuchten wir vor Jahren mit ein paar jungen Leuten immer wieder eine Frau, die schon über 20 Jahre durch multiple Sklerose ans Bett gebunden war. Sie konnte sich kaum mehr bewegen, sie konnte kaum mehr sprechen. Aber wenn wir diese Frau dort im Krankenhaus besucht haben, die hat uns jedes Mal mit einem Strahlen empfangen. Und wenn wir dann ihr einige Lieder gesungen haben und mit ihr gebetet haben, da haben wir immer wieder eine tiefe Dankbarkeit bei ihr festgestellt und echte Freude. Und da habe ich mich manches Mal schon gefragt, wie kann man in einem solchen Zustand sich überhaupt noch freuen? Warum konnte diese Frau sich freuen? Ganz einfach, diese MS-kranke Frau hatte Jesus. Sie erlebte, was in Johannes 11, Vers 25 und 26 steht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und ihr Leben war tatsächlich ein Sterben auf Raten. Aber sie hat an Jesus geglaubt und eine echte, ewige Freude gefunden. Wisst ihr, ihr Dasein war nur noch auf eines ausgerichtet, nämlich heimzugehen zu ihrem Herrn. Natürlich dürfen wir als Christen in der Not Gott auch unser Leid klagen. Ich habe das selber auch erlebt und auch immer wieder als befreiend erlebt, Gott mein Herz ausschütten zu dürfen. Aber wir dürfen selbst in der Not auch immer wieder zur Freude finden. Zur Freude am Herrn. Wie es in Nehemia 8, Vers 10 heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke, die dann auch in der Not trägt. Kommen wir zu Vers 44 in Kapitel 12. Zu der Zeit wurden Männer über die Kammern bestellt für die Vorräte, für die Abgaben, Erstlinge und Zehnten und ihnen die Anteile von den Äckern, um die Städte her zu sammeln, die nach dem Gesetz für die Priester und Leviten bestimmt waren. Denn Juda hatte seine Freude an den Priestern und Leviten, die im Amt standen. Also Nehemia hat sichergestellt, dass im wiederhergestellten Alltag Judas auch die Priester und Leviten gut versorgt sind. Und zwar so versorgt sind, dass sie eben ihren Dienst dort im Tempel gut tun konnten. Frage: Kann dieses Handeln Nehemias vielleicht auch wieder auf die Gemeinde übertragen werden? Sprich, dass wir als Gemeinde auch dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter gut versorgt sind. Sprich, ja, dass wir Sorge dafür tragen, dass unsere Mitarbeiter unterstützt werden, ihren Dienst gut zu tun. Das ist übrigens ein Gedanke, der im Neuen Testament auch immer wieder von Paulus, vom Hebräerschreiber und von Petrus aufgegriffen wird. Sie lehren uns, Mitarbeiter zu unterstützen, wertzuschätzen und anzuerkennen. Ja, und wie können wir das tun? Vielleicht einfach auch mal wieder als Eltern den Kinderstundenmitarbeitern mal ein herzliches Danke sagen. Wenn sie sich in ihrer Freizeit, die ja oft auch berufstätig sind, in der Familie sind, sich die Zeit nehmen, sich gut vorzubereiten, um dann den Kindern die Bibel lieb zu machen, ihnen mal wieder ein herzliches Danke sagen. Oder vielleicht auch mal ein Lob an die, die den Gemeindegesang vorbereiten, die dann auch uns immer wieder zur Verfügung stehen, den Gemeindegesang begleiten. Einfach mal ein Dankeschön sagen. Und ich mache es jetzt gleich konkret von hier aus. Herzliches Dankeschön an euch für euren treuen Dienst. Oder auch einfach Arbeiten anerkennen, die oft im Verborgenen getan werden. Es sind oft Dinge, die gar nicht auffallen. Zum Beispiel ein so gut gepflegtes Gemeindehaus, wie wir hier haben dürfen. Herzliches Danke auch an die, die das ermöglichen. Und wisst ihr, wo so ein Klima in der Gemeinde herrscht, der gegenseitigen Wertschätzung, auch der Anerkennung des Dankes, da wird sich das einstellen, was beim Nehemia, was wir da gelesen haben, Vers 44. Juda hatte seine Freude an den Priestern und Leviten, die im Amt standen. Und so dürfen wir dann auch als Gemeinde Freude an unseren Mitarbeitern haben, die im Dienst stehen. Und wisst ihr, das motiviert auch Mitarbeiter dann wieder. Es motiviert sie, ihren Dienst so zu tun, wie es im Psalm 100 steht. Diene dem Herrn mit Freuden. Und so schließt sich dann der Kreis. Freude hat Freude zur Folge. Das nun folgende Kapitel 13 zeigt uns, Hingabe bedeutet auch, sich Korrektur zu stellen. Eben das Volk Israel, wird dort beschrieben, hat aufgrund des Gesetzes entdeckt, dass ihre Vermischung mit den Heiden nicht richtig war in Gottes Augen. Und sie haben dann die Konsequenzen daraus gezogen und sich von dieser Vermischung getrennt. Da lesen wir dann eben im Kapitel 13, Vers 3. Als sie nun dies Gesetz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel aus. Wenn auch wir in der Nachfolge Jesu stehen, da werden auch wir immer wieder feststellen, auch in unserem Leben braucht es immer wieder Korrektur. Es braucht auch mal Zurechtweisung, Zurechthelfen. Die Bibel nennt es ganz einfach Heiligung. Es geht einfach um Dinge, die sich vielleicht wieder neu oder immer noch zwischen uns und unseren Herrn gestellt haben. Und das gilt es dann auszuräumen. Kann vielleicht mal auch eine Charaktereigenschaft sein, wo ich für andere vielleicht immer wieder ein Anstoß bin. Ich glaube, das kann bei jedem etwas anderes sein, was da sich oft ja, zwischen uns und den Herrn stellen möchte. Wenn wir dann aber zum Beispiel in der Predigt oder auch im Hauskreis oder bei unserer persönlichen Bibellese, der uns auf solche Dinge aufmerksam macht, dann wollen wir uns gerne korrigieren lassen. Und wisst ihr, dann dürfen wir, ich möchte es mal so sagen, in der Kraft des Auferstandenen solche Dinge ausräumen. Wisst ihr, da gab es bei uns mal zu Hause eine Zeit, wo ich festgestellt habe, wie immer wieder so gerade am Tisch, wenn man gemeinsam am Tisch saß, über andere negativ geredet wurde. Ich war da nicht ganz unbeteiligt und da hat der Herr mich korrigiert. Und zwar anhand von Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, wie was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Und ab diesem Zeitpunkt war dieser Bibelvers für lange Zeit bei uns für alle sichtbar im Esszimmer aufgehängt. In Kapitel 13, Vers 6, da lesen wir dann weiter, denn im 32. Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum König gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, dass er mich wieder ziehen ließe. Also hier wird uns berichtet, wie Nehemia, nachdem alles soweit geregelt und wieder aufgebaut war, das Volk auch geistlich wieder neu ausgerichtet war, er hatte ja nur Urlaub beantragt, ja, für diese Zeit, wie er wieder zurück nach Babylon ging. Aber sein Herz, es war immer noch in Jerusalem. Er hatte ein Anliegen für sein Volk und so bat er den König nach längerer Zeit, heißt es hier, Ausleger gehen davon aus, dass es circa 9 Jahre waren, da bat er den König mal wieder um Urlaub, um wieder nach Jerusalem gehen zu dürfen. Vielleicht hatte Nehemia tatsächlich auch inzwischen etwas mitbekommen, dass sich tatsächlich dort in Juda und in Jerusalem das Volk wieder von Gott langsam aber sicher abgewendet hatte. Lasst uns da mal kurz zum letzten Sonntag und zu Kapitel, oder vorletzten Sonntag war es, und Kapitel 10 zurückkehren. Dort hatte Nehemia mit den führenden Männern des Volkes eine schriftliche Abmachung getroffen und sich unter Eid verpflichtet, zukünftig die Gebote Gottes zu halten. Und jetzt, nur wenige Jahre später, war Juda schon wieder von diesem Weg abgekommen. Trotz schriftlicher Verpflichtung, trotz Ablegen eines Eides. Das sehen wir zum Beispiel gerade in Kapitel 13, der Priester Eliaschib. Er hatte sich sogar mit den Feinden Judas verbündet und hatte den Heiden sogar Räumlichkeiten im Tempel Gottes zur Verfügung gestellt, hat die Geräte Gottes entfernt, damit die dort diese Räume nutzen konnten. Und eben als dann Nehemia wieder nach Jerusalem zurückgekommen war, da war es ihm mit Anliegen, diese Missstände wieder auszuräumen, zu beseitigen. Er stellte auch fest, wie die Leviten und Sänger, wie wir vorher gesehen haben, nicht mehr versorgt wurden, damit sie ihren Dienst im Tempel nicht mehr tun konnten. Der Sabbat wurde nicht mehr eingehalten. Es wurde an dem von Gott verordneten Ruhetag wieder gearbeitet, es wurde wieder gehandelt, gekauft und verkauft. Und selbst die Abmachung, keine heidnischen Frauen mehr zu nehmen, war wieder in Vergessenheit geraten. Und das alles trotz eines schriftlichen Eides. Dann lesen wir in Vers 30. So reinigte ich sie von allen Ausländischen und ordnete die Ämter der Priester und Leviten für einen jeden nach seinem Dienst. Also Nehemia musste all diese Dinge wieder in Ordnung bringen. Wir sahen schon letzten Sonntag bei der Betrachtung, vorletzten Sonntag von Kapitel 10, wie schnell eben menschliche Vorsätze von kurzer Dauer sind. Aber haben wir nicht alle uns auch schon mal Vorsätze gefasst? Vielleicht als Schüler, dass aus der 4 im nächsten Zeugnis eine 3 werden muss? Oder den berühmtesten, bekanntesten Vorsatz am Anfang eines Jahres ist was? Mal ein paar Kilogramm abzunehmen. Oder vielleicht nimmt man sich vor, dieses Jahr lese ich einmal die Bibel von vorne bis hinten durch. Oder als Mann vielleicht, jetzt möchte ich doch meiner Frau einmal wirklich dauerhaft zeigen, dass ich sie lieb habe und es auch zum Ausdruck zu bringen. Aber wisst ihr, ich spreche aus eigener Erfahrung, wie ich auch schon mit solchen Vorsätzen immer wieder kläglich gescheitert bin. Lass uns einmal noch kurz einen Blick ins Buch Daniel werfen. Dort können wir nämlich im Kapitel 1 eine interessante Entdeckung machen. Daniel war nach seiner Deportation nach Babylon, haben wir eingangs gesehen, 140 Jahre vorher, als das Volk weggeführt wurde, war Daniel auch dabei. Dort wurde er einem Umerziehungsprogramm unterworfen durch die Babylonier. Er musste die Sprache von dort lernen, hat einen neuen Namen bekommen. Sein Glaube wurde ihm praktisch versucht zu rauben, seine Kultur zu rauben. Und er sollte von den königlichen Speisen essen, die ihn kultisch verunreinigen. Und dann lesen wir in Kapitel 1, Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Daniel hat auch einen Vorsatz gefasst. Nämlich, dass er sich mit des Königs Speisen und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Jetzt kommen hier zwei interessante Aspekte zum Tragen. Daniel fasste nicht nur einen Vorsatz, sondern einen Herzensentschluss. Es war ihm ein Herzensanliegen, vor Gott, ihm die Treue zu halten. Und zweitens, gleich ein Vers später liest man dort im Kapitel 1, und Gott gab es Daniel, nämlich, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Also Gott schuf jetzt die Voraussetzung, dass Daniel seinem Vorsatz treu bleiben konnte. Da kommen wir zu einer interessanten Frage. Warum konnte Daniel seinem Vorsatz treu bleiben? War es der feste Herzensentschluss oder war es dieses Gott gab? Was war es? Ich denke beides. Es brauchte den festen Herzensentschluss, aber Daniel wäre kläglich gescheitert, wenn Gott nicht gegeben hätte. Und deshalb, wo auch unser Herz Gott ganz zugeneigt ist, da möchte Gott auch bei uns die Umstände so lenken, dass wir unseren Entschlüssen treu bleiben können. Er möchte es geben. So wissen Philipper 1, Vers 6 heißt, und ich bin darin guter Zuversicht, der an euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Der Herr will es bewirken. Und auch immer wieder im Bewusstsein an diese ganz bekannte Bibelstelle, oft zitiert, Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können einen Entschluss fassen, aber ohne ihn nicht umsetzen. Aber er kann es tun und deshalb wollen wir ihm vertrauen. Und das Schöne ist, wenn wir auch mal versagt haben, auch da hilft uns die Schrift wieder zurecht. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Buch Nehemia, es schließt dann mit der Bitte Nehemias, gedenke mir, mein Gott, zum Besten. Ein Ausleger sagt, Nehemia sehnte sich nach Gottes Segen für sein Engagement. Und wisst ihr was, das dürfen wir auch. Wir dürfen uns auch nach Gottes Segen sehnen, in gelebter Hingabe, in unserem Dienst. So wie, das erinnert mich immer auch an Jakob, wo er sagte, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Auch wir dürfen uns nach dem Segen Gottes sehnen. Und unser Dienst, unsere Hingabe darf geprägt sein von Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat, was der Herr uns geschenkt hat, was uns durch Gottes Gnade alles zuteil wurde. Neues Leben und Frieden mit Gott. Jesus, der jetzt in uns wohnt und uns befähigt, in seinen Wegen zu wandeln und die Hoffnung auf eine ewige Gemeinschaft, einmal bei ihm sein zu dürfen. Der Herr segne euch. Wir beten noch miteinander. Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass wir vor den Gnadenthron treten dürfen mit Freude, auf die Zeit, wo uns Hilfe Not sein wird. Und du hast uns heute in deinem Wort wieder neu gezeigt, wie abhängig wir von dir sind und sein dürfen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein gnädiger, ewiger, heiliger, gerechter Gott bist, der sich über uns erbarmt hat. Wir beten dich an. Wir sagen dir, Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen Dank, dass du für uns die Sünde auf dich genommen hast, die unser Leben belastet, die uns vom Vater im Himmel getrennt hat. Danke, Jesus, dass du unsere Sünde hinweggenommen hast, sie ins tiefste Meer versenkt hast, dass wir frei sein dürfen. Danke, dass du uns zur Freude führst, zu einer ewigen Freude, die Freude am Herrn. Und so schenke du, dass wir das heute aus deinem Wort Erkannte in unseren Alltag mitnehmen, dass es uns prägt. Herr, und dass es auch auf unserem Gesicht ablesbar wird. Wir sind deine Kinder. Segne du jeden Einzelnen an seinem Platz. Segne du uns jetzt auch, wenn wir auseinandergehen. Danke, dass du diese Mauer um uns herum bist, dass du der bist, der seine Hand über uns hält. Wir beten dich an. Amen.
Vielen Dank, Thomas. Wir singen das Lied.